Hey ho, hallo, hier ist wieder Jörg von Planet Fahrrad. Willkommen bei meiner 9. Episode. Heute sprechen wir über das Thema Bikepacking. Ich habe auch einen spannenden Interviewgast dabei, welcher 20.000 Kilometer durch Gebirgszüge fahren möchte. Vorab entschuldige ich schon mal die Qualität. Die Verbindung war nicht ganz optimal. Philipp war halt gerade in der Türkei. Aber es lohnt sich trotzdem, das Interview anzuhören. Heute gibt uns Philipp von Pedals Kill Cancer seine Bikepacking-Tipps preis. Der Name seines Blogs zeigt bereits, mit was Philipp zu kämpfen hatte, über was wir später sprechen. Er ist gerade in der Türkei, wartet auf ein Ersatzteil. Sein Chainring oder Kettenblatt ist gerade gerissen. Und er möchte später noch nach Südindien fahren. Hallo Philipp.
Hallo, grüß dich. Freut mich sehr, dass ich diese Gelegenheit bekommen habe, hier euch ein bisschen was zu erzählen. Und ich bin gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt, was du unseren Zuhörern so für Tipps geben kannst. Als erstes sprechen wir mal über das Thema Bikepacking. Was ist
Herrlich.
denn für dich Bikepacking? Wie würdest du das jetzt definieren für jemanden, der das vielleicht noch gar nicht groß kennt?
Ich meine, die klassische Bezeichnung ist ja erstmal, ne, Packtaschen, Fahrrad zu schrauben oder besser gesagt eben nicht zu schrauben, sondern dran zu kletten und loszufahren. Also quasi, dass man alles ans Fahrrad dran tut, ohne irgendwelche Halterungen oder sowas. Aber natürlich verbirgt sich hinter dem eigentlichen Bikepacking wesentlich mehr als nur eine Radreise. Es ist ein, ja, ich denke mal, dieser Spirit der Freiheit, des wilden, freien Lebens ist halt beim Bikepacking doch etwas anderes als bei der klassischen Radreise. Wobei natürlich, ich sage mal ganz, ganz einfach gesagt, die beiden Sachen gar nicht so unterschiedlich sind.
Also so würde ich es definieren. Bikepacking ist, dass man nicht diese großen typischen Trekkingtaschen hat, wie so
Ja.
diese Reiseräder, die was da manche Leute ja haben, wo dann vorne und hinten und
Companion, ja.
genau. Und was natürlich noch schlimmer ist, sind natürlich noch die Leute, die solche, ja, sage ich mal, Radwege abradeln und sich vielleicht am besten noch das Gepäck von irgendeinem Reiseveranstalter mitschicken lassen.
Also so Stereotypen. Naja, also das Bikepacking trägt halt einfach viel mehr dieses leichte, schnelle Adventure, vielleicht einfach auch sportlichere Radreisen mit sich. Wo ich natürlich aus der Praxis sagen kann, von vielen Leuten, die ich jetzt auf meinem Weg auf der Straße getroffen habe, das trifft nicht immer zu. Also ich habe auch Leute mit 50 Kilo gepackten Fahrrädern oben auf Pässen stehen sehen. Natürlich keuchend und keine Ahnung, die sind den ganzen Tag da hochgeschraubt, aber
Oh,
natürlich.
das ist ja krass. Aber
Es ist
würdest du
halt
es?
es sind andere es sind andere Anforderungen. Ich würde sagen, einfach Bikepacking ist minimalistischer. Man lebt ein bisschen freier, auf das Wesentliche reduziert, plant anspruchsvollere Touren, gerade auch im Offroad-Bereich. Panniers manchmal natürlich einfach viel zu wuchtig sind oder keine Ahnung, das nicht aushalten. Und bei der klassischen Radreise halt vielleicht mit den Panniers ein bisschen gemütlicher, nicht so viel Kilometer, nicht so viel Berge, nimmt dafür aber vielleicht ein bisschen mehr Camping-Komfort mit und sowas. Ne? Also kurz gesagt, mehr Komfort und beim anderen ist es ein bisschen sportlicher, abenteuerlicher.
Und zeitlich kann man das eigentlich jetzt nicht irgendwie definieren, dass man sagt, Bikepacking ist jetzt meinetwegen nur eine Woche und ab 2 Wochen ist es eine Reise oder da gibt es eigentlich nicht so ein Limit oder irgendwie so eine Kategorisierung, oder?
Das würde ich nicht so sehen. Ich meine, das Bikepacking ist beliebt bei Leuten, die gerade so Overnighter machen oder mal so eine Zweitagestour, weil es eben schnell und leicht ist, man nicht so viel mitnehmen muss. Aber ich kann dir auch gleich Beispiele nennen von Bikepackern, die eben auch damit minimaler Ausrüstung in die Welt gefahren sind. Das ist eine Sache des persönlichen Anspruchs.
Ja, da sind wir jetzt schon beim Thema Ausrüstung. Gibt es da eigentlich so ein bestimmtes Rad, was du dafür empfehlen würdest, wenn man jetzt Bikepacking machen will?
Da ist es ein richtiger. Ich bin ja eigentlich, ich komme aus dem Rennradbereich, ne? Ich bin unheimlich auf diese Position auf dem Rennrad eingespielt und ich liebe natürlich das schnelle, sportliche. Das heißt, für mich kam da nur dann diese sehr kompatible Lösung, das Gravelbikes in Frage, mit dem man sich dann halt die Bikepacking-Taschen dran schnürt. Aber das ist eine komplette Geschmackssache. Es gibt Leute, die machen das am liebsten mit dem Mountainbike. Es gibt Leute, die machen das lieber mit dem Touringrad. Bikepacking bezeichnet ja einfach nur die Taschen, die du ans Rad dran machst. Das heißt, was für ein Rad dann da dran ist, das ist dir völlig überlassen. Fatbikes, das ist ja auch Mode. Es gibt Leute, die machen Radreisen mit Fatbikes. Dann halt im entsprechenden Terrain.
Ja, und ich weiß nicht, würdest du es sagen? Ich denke eher, Carbon-Teile sind eher ungeeignet, oder? Wenn man jetzt so mit einem Carbon-Rennrad rumkurvt und das dann so richtig krass bepackt ist. Also ich hätte jetzt so, ich habe ja auch, ich habe ein altes Rennrad, das nehme ich immer zum Bikepacken. Und das
Ja.
neue, das lasse ich lieber so mal zum Rumpacen.
Also muss ich sagen, so im Ultraleichtbaubereich sollte man vielleicht schon Abstand davon nehmen. Ich würde jetzt nicht kategorisch Carbonteile ausschließen. Manchmal sind Carbonteile in gewissen Sachen einfach sinnvoll, weil es halt auch um Komfort geht. Aber da muss man halt schon darauf achten, dass es natürlich auch eine bestimmte Qualität haben, die Teile. Prinzipiell ist es, denke ich, kein Problem, moderne, gut entwickelte, stabile Carbonteile für gewisse Parts zu nehmen, weil wir sagen jetzt mal, im Falle des Versagens des Teils geht es dir mit einem Aluminium- oder Stahlteil auch nicht unbedingt anders als mit einem Carbonteil. Du musst dann halt ein neues besorgen. Moderne Carbonteile versagen jetzt nicht unbedingt leichter als Stahl- oder Aluminiumteile. Es kommt eben darauf an. Also wie gesagt, beim Rahmen würde ich jetzt nicht um den Carbon nehmen, weil du ja dauernd da irgendwelche Satteltaschen, also Taschen ran schnürst und da kommt dann zwischen die Schnürung immer wieder Sand dran und dann reibst du es natürlich auf und es ist dann natürlich an dem Carbonrad auch nicht so schön. Also viele Leute nehmen sich ja auch gerne Sachen, dann irgendwelche Flaschenhalter dran und so. Das sowas mögen Carbonrahmen halt nicht. Aber ich habe zum Beispiel eine spezielle Carbon-Sattelstütze. Das ist so dieses, so ein Federprinzip von Canyon. VZ Post gibt sehr viel Komfort, wunderbares Ding. Oder ich habe auch eine Carbon-Gabel am Rennrad. Ja, also im Hintergrund, man hört, ich bin in der Türkei. Der Muezzin ruft zum abendlichen Gebet. Eine schöne Erfahrung. Das gehört mittlerweile zu meinem Alltag dazu. Hat schon Charme. Tolle Sache.
Okay, ja, also wir hören es so leicht im Hintergrund, aber ja, ich denke, das geht trotzdem noch.
Nicht schön. Kulturauthentisch.
Genau, also kann man eigentlich so sagen, so prinzipiell sind Carbonteile nicht ganz ungeeignet. Was ich noch mal kurz zu der Sattelstütze, welches Modell hast du da genau von Canyon? Ist das das mit der gespreizten? Ja, weil es gibt doch so eine Sattelstütze, die so gespreizt ist, wo in der Mitte Luft oder ein Loch ist, ne?
Genau, das ist so ein Blattfederprinzip. Das sind zwei Blattfedern.
Ah, okay.
Jetzt habe ich lange Jahre an meinem Rennrad gefahren, also so begeistert davon, dass ich es dann gleich adaptiert habe.
Weil ich habe das Vorgängermodell, ich habe auch von Canyon so ein Flexmodell.
Nee, das ist eine super Sache. Gibt viel Komfort.
Also für jemanden, der Rückenschmerzen oder sonst irgendwie Probleme hat, sollte auf jeden Fall mal so eine Sattelstütze probieren. Da kommen wir jetzt zum Thema Ausrüstung für Bikepacking. Was für
Ja.
Taschen nutzt du denn da eigentlich? Was hast du denn da alles so an deinem Rad? Wie viele Taschen hast du denn da so dran?
Ah, mein Lieblingsthema. Ja, bei den Taschen gab es für mich eigentlich kaum Alternativen als die Apidura-Komplettausstattung. Das sind die klassischen Bikepacking-Taschen, also ein halber Framebag, die Lenkerrolle, die Zusatztasche vorne an der Lenkerrolle, ein großer Seatpack, die Satteltasche, die große. Und habe ich noch zwei sogenannte Fork Packs, die speziell in einer eigenen Entwicklung am hinteren Rahmendreieck im Rad befestigt habe. Ich habe meine Reise mit einer sehr, sehr intensiven Recherche angefangen, vor 6 Monaten vor Antritt. Und da war schnell klar, dass da Apidura einfach die besten Produkte macht in Sachen Haltbarkeit und Verlässlichkeit. Kostet natürlich auch dementsprechend, aber ich meine, wenn man sagt, okay, ich lebe jetzt erstmal ein Jahr auf der Straße, dann möchte man sich natürlich auf das Equipment, das man hat, verlassen können. Und bis jetzt kann ich sagen, die Erwartungen sind auf 100% erfüllt worden.
Das ist ja interessant. Ich hätte ja gedacht, dass Ortlieb so der Platzhirsch ist, weil die sind ja eigentlich, ja, würde ich jetzt so denken, in der Community schwören da fast alle auf diese Taschen. Weil ein Kumpel von mir hat die auch.
Das stimmt schon. Die Ortlieb-Taschen sind auch super, gar keine Frage. Apidura ist halt einfach, es ist noch ein bisschen ausgetüftelter, die Taschen passen besser ans Fahrrad dran. Die bauen mir nicht so rum. Das habe ich mit einem Freund gesehen, bei dem ich das mal getestet hatte. Es sind einfach so viele kleine Details, die aber einen ganz großen Unterschied machen im alltäglichen Fahren. Gerade bei dieser Satteltasche, das ist unheimlich nervig, wenn die anfängt so rumzubaumeln, wenn man da im Wiegetritt irgendwo langschraubt. Das heißt, mit der Apidura-Tasche, die sitzt einfach fest bei mir. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie dein Sattel positioniert ist und so. Aber das ist eine sehr, sehr wichtige Sache.
Also ein wertvoller Tipp für jemanden, der eine längere Reise machen will. Nehmt lieber die als die beliebten oder berühmten Ortlieb-Taschen.
Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Du musst es an deinem Fahrrad mal testen. Weil es kommt, die Taschen passen halt nicht so immer in jede Geometrie perfekt rein. Gerade auf die Rahmentasche. Da muss man sich vorher sehr genau informieren drüber.
Hast du sonst noch extra einen Flaschenhalter dran gebaut oder hast du jetzt nur die typischen zwei Flaschenhalter da im Rahmen?
Ich habe die typischen zwei Flaschenhalter im Rahmen, allerdings mit einem Adapter so positioniert, dass ich neben dem Frameback eben auch noch zwei große Flaschen unterbringen kann. Also ich habe 1,75 Liter im Rahmendreieck selber noch drin. Ein reiner Wasservorrat. Unten Downtube habe ich noch den Fabric, so ein Tool, so eine Toolflasche, wo ich mein Werkzeug drin habe. Und dann habe ich mir noch was Spezielles gebaut unter dem Tretlager, quasi zwischen der Kurve. Habe ich einen Flaschenhalter eingefügt für meine Benzinflasche für den Kocher.
Aha. Also,
im Grunde habe ich 4 Flaschenhalter, aber ich benutze nur 2 für Wasser.
Also mit 1,7 Litern bist du sozusagen unterwegs.
Genau. Also
zweimal 0,8, 0,9, so die typischen großen Standardflaschen, ne?
Nicht ganz. Es ist einmal eine 1-Liter-Flasche. Weil die Geometrie das halt zulässt, eine 1-Liter-Flasche und einmal eine 0,75-Liter-Flasche.
Okay, weil ich habe manchmal auch noch gesehen, gibt auch Leute, die bauen sich dann noch irgendwie Flaschen an die Gabeln und solche Geschichten.
Aber ja, sicher. Ja.
Da hat der jetzt nicht Lust, beziehungsweise das kriegst du eigentlich immer so hin, dass du noch, wenn du unterwegs bist, dass das immer reicht, bis du dann nach- oder auffüllen kannst.
Ja, bis jetzt perfekt, problemlos. Aber ich bin halt eben auch noch nicht, wie gesagt, durch die iranische Wüste gefahren. Kann ich nur nicht sagen. Für den Notfall, ich habe auch noch einen 5 Liter Wassersack dabei und habe so einen kleinen Stuff-Pack-Rucksack, den ich mir dann auch aufziehen kann. Also ich kann noch mal 5 Liter Wasser mehr mitnehmen, wenn ich jetzt mal eine Strecke habe, wo man überhaupt nichts erwarten kann. Aber hier in der Türkei ist das super simpel. Also das ist sowieso genial. In der Türkei haben sie eigentlich alle paar Kilometer an den Straßen irgendwelche Brunnen. Das ist genial.
Ah, das ist ja cool. Und die sind auch immer richtig sauber und da hast du nie Probleme.
Das hat irgendwas hier mit der Kultur des Landes zu tun und mit dem muslimischen Glauben. Die sind viele Quellen, das ist sehr heiliges und vorzügliches Trinkwasser hier überall. In diesen öffentlichen Quellen.
Hast du sonst noch so ein paar Tipps für jemanden, der jetzt Bikepacking-Abenteuer plant, was man da
noch so an Ausrüstung braucht oder was noch so, was man unbedingt mitnehmen sollte?
Ich weiß, von ausrüstungstechnisch kann ich gar nicht so viele Tipps geben, weil das etwas sehr, sehr Individuelles ist. Es ist, was möchtest du, also wo möchtest du fahren, was möchtest du erreichen, was viele Berge, gehst du jetzt in Regionen, wo du wirklich mal 2, 3 Tage lang keinerlei Zivilisation zu Gesicht bekommst, weil die Ausrüstung ist ganz stark davon abhängig. Es ist halt, je autark du unterwegs bist, desto mehr Sachen brauchst du. Und je mehr du sagst, okay, keine Ahnung, nimm halt mir jeden Tag irgendwo ein Zimmer oder ein Hotel, desto weniger brauchst du. Es geht aber mehr darum, dich zu fragen, was möchtest du erleben? Und damit hat eine Routenplanung dann zu tun. Das ist etwas, da würde ich sagen, macht man sich viel mehr Gedanken drum. Wie plane ich eine schöne Route irgendwo, wo ich noch nirgends war? Und ein bisschen Gefühl für die Geologie zu entwickeln. Das ist etwas, was sich ganz stark entwickelt hat in den letzten 3 Monaten. Eine unheimliche Faszination für Geografie und Geologie. Man lebt wirklich unheimlich spannende Momente, wenn man sich ein bisschen mit seinem Umfeld, durch das man durchfährt, auseinandersetzt.
Hast du schon mal was von diesen, also abgekürzt heißt das MYOG, was für Make Your Own Gear steht? Ich hatte mal da auch bei der Recherche da auf sowas getroffen, dass es da Leute gibt, die irgendwie selber was basteln und da so ein kleines, ja, so ein Backpacking oder Bikepacking-Tool sich bauen oder anpassen. Hast du da auch noch irgendwie so einen kleinen Tipp oder so einen Hack?
Also, so meinst du so Bikepacking-Hacks? Ach, das sind so Sachen, die sich ein bisschen entwickeln halt aus den Situationen heraus. Also jetzt zu selbstgebautem Equipment kann ich aber gar nicht so viel sagen. Ich habe an meinem Fahrrad ein bisschen Custom-Tech, die ich selber auch entwickelt habe und mit Hilfen von teilweise auch professionellen Firmen, Dienstleistern mir dann bauen lassen habe. Also zum Beispiel, ich habe in Albanien eine argentinische Radreisende getroffen, die mit einem ganz simplen, billigen Rad hier nach China fährt. Wir sind super, super Freunde geworden und haben bis jetzt durch die Türkei zusammengefahren und irgendwann wird sie dann wieder ihre eigenen Wege gehen. Die hat sich ihre Taschen halt selber genäht und gebaut und vieles von ihrem Zeug. Aber ich selber, von der Ausrüstung selber, habe ich nicht gebaut in dem Sinne. Das hat ja mit den Ansprüchen zu tun. Meine Tour ist darauf ausgelegt, sehr viel Gebirge zu fahren und sehr extreme Klimaregionen. Das heißt, meine Ausrüstung muss halt schon, sagen wir mal, relativ professionell und widerstandsfähig sein. Sie fährt damit jetzt nicht so krasse Berge wie ich. Dann braucht man halt dementsprechend nicht so,
Ja,
sagen wir mal, engineered stuff.
genau, wie du schon gesagt hast, muss man vorher wirklich genau die Route planen und schauen. Was ich ja noch gerade interessant fand, ist das echt so unterwegs, so wie beim Backpacking? Da kenne ich das damals auch, wo ich in Südamerika war. Da trifft man halt im Hostel irgendwelche Leute und ja, mit manchen reist man dann mal ein paar Orte zusammen oder trifft die dann wieder. Und so ist das beim Bikepacking auch, dass man da unterwegs Leute trifft und sagt, ach hier, fahren wir jetzt mal 2, 3 Tage zusammen.
Wir haben auf jeden Fall, in Hostels triffst du sehr immer wieder sehr spannende Leute. Aber ich muss jetzt sagen, in meinem Fall war das eher ein besonderer Punkt, weil, sagen wir mal, die Route und mein ganzer Plan dieser Reise ist schon etwas sehr, sagen wir mal, was es in die Richtung Extremsport geht. Weil ich, mein Titel meiner Route heißt Beyond the Greatest Peaks. Das heißt, ich fahre bewusst nur dort, wo Berge sind und ich möchte, ja, auf meiner Route eben auch die höchsten Passstraßen der Welt mitnehmen. Das heißt, ich fahre extrem viel Berge. Und in dem Sinne gibt es natürlich wenige Leute, die diese Leidenschaft mit mir teilen. Es war von vornherein nie vorgesehen, dass ich mit jemandem zusammen reise. Und ich habe aber auch einfach eine große Freude daran, alleine zu reisen. Das heißt, das, was jetzt mit Iva passiert ist, Iva ist die argentinische Radreisende, die ich in Albanien getroffen habe, das war total ungeplant und auch eine Herausforderung für mich, weil sie natürlich wesentlich weniger da leistungsfähig in diesem Punkt ist. Das heißt, ich muss da Geschwindigkeit zurückschrauben, muss ich anpassen. In dem Sinne ist es, bin ich da nicht so sehr kompatibel für Mitreisende. Das ist halt ein anderer Fall gewesen. Und der wird auch nicht für die ganze Zeit natürlich sein. Aber natürlich, man trifft unheimlich viele Leute auf der Straße. Und ich habe auch viele Radreisende getroffen auf der Straße. Aber das ist natürlich, ich denke, mit den wenigsten würde ich auch mitreisen. Oh. Vielleicht mal ein, zwei Touren, wenn ich jemanden treffe, ich sage, dem passt das wirklich, aber dass ich jetzt mit Iva über, ja, es sind fast 3 Wochen zusammenreise, das war schon eine besondere Situation.
Mit welchem GPS-Computer lässt du dich denn navigieren? Weil auf meiner Seite, ich habe ja, das ist eigentlich so eins meiner Hauptsteckenpferde, dass ich so die verschiedensten Geräte so teste, probiere. Und ja, welches hast du denn da?
Welches würdest du mir denn empfehlen?
Also ich bin ja so, finde ich, der Edge 1030. Den finde ich insofern eigentlich ganz cool, weil du ja unten noch diesen extra Akku-Pack hast und der wirklich, ich sag mal, 20 Stunden durchhält. Und auch so von der Bedienung, du hast auch noch an der Seite die Tasten. Also das ist so mein, ja, bis jetzt das, was ich finde, am besten, gerade für Navigation. Ist natürlich ein bisschen eine Kostensache. Mhm. Ist auch, glaube ich, ist auch sogar der teuerste. Ja, das würde ich jetzt so aus der Pistole sagen.
Da muss ich dir eine Geschichte erzählen. Und zwar war ich in diesem Punkt, habe ich nicht lange informiert. Bin zu einer verblüffenden Entscheidung gekommen, die muss ich wirklich sagen, und ich werde da auch auf meinem Blog nochmal einen gesonderten Eintrag drüber schreiben, weil ich so begeistert davon bin, dass ich das eigentlich nur allen Radreisenden ans Herz lege. Nein, ich benutze einen Samsung Galaxy S9. Das ist mein Radcomputer. Und zwar mit der App nennt sich Locus Map. Und das ist meines Erachtens der genialste Radcomputer, den ich je gesehen habe. Und zwar aus folgenden Gründen. Diese Locus Maps Karten sind mit Abstand die besten Karten, die ich so gesehen habe. Und ich befasse mich sehr, sehr viel mit Karten. Ich bin Architekturstudent, eine große Leidenschaft für Karten. Und die Offline-Karten, die man sich aus dem Locus Maps Store runterladen kann, die sind wirklich nicht sehr teuer, die bieten eine Fülle an Informationen mit einer Präzision, die ich bis jetzt auf keinem Kartenmaterial irgendwo im Internet gefunden habe. Es ist unglaublich. Man kann genau sagen, welche Straße hat welchen Belag. Man findet Informationen zu Zeltplätzen, zu Bäckereien, zu Einkaufsplätzen direkt auf der Karte und alles offline. Und mit einer erstaunlichen Präzision. Gerade wenn es um Sachen so geht wie Geologie und auch sagen wir mal Bewaldung und sowas, ist die Karte unheimlich präzise. Ich habe gelernt, in dieser Zeit, in der ich jetzt diese Maps benutze, quasi in meinem Kopf schon imaginär die Landschaft zu sehen, wenn ich die Route plane. Das ist nämlich der nächste sehr schöne Punkt auf dieser Locus-Map. Wunderbar. Offline seine Routen planen mit einem Routenplaner. Das funktioniert ein bisschen ähnlich wie bei Strava oder bei Gypsies, seine Route zu klicken. Sehr, sehr gut. Eine sehr verlässliche Kalkulation von Kilometern und von Höhenmetern. Und einfach, ja, in dem Punkt wirklich fantastisch. Du kannst natürlich auch deine Fahrten alles tracken. Die Satellitengenauigkeit ist sehr genau. Du kannst die ganze App unheimlich auf deine Bedürfnisse einstellen. Deswegen gibt es sie auch nur für Android. Du kannst den Dashboard als Fahrradcomputer anzeigen lassen, mit dem du Sensoren koppelst, alle möglichen Sachen, Leistung, Herzfrequenz, was immer noch. Also die App lässt keine Wünsche offen. In dem Sinne bin ich einfach, ja. Und ich meine, das Handy lade ich mit meinem Forumslader und meinem Sonnenabenddynamo beim Fahren. Beziehungsweise natürlich auch eine dicke Powerbank dabei. Also der Saft geht mir
eigentlich nie aus.
Ganz wichtig, wasserdichtes Handy.
Ah. Ja, also die Locus Map, die App, die habe ich auch. Mit der war ich jetzt auch am Wochenende unterwegs. Was ich auch richtig cool an der finde, ist, dass die so unkompliziert ist, dass man einfach, ich browse im Vorfeld im Internet halt lang, wo fahre ich lang, und dann speichert das automatisch im Cache. Also man muss da nicht irgendwie kompliziert, was weiß ich, irgendwelche Länder runterladen, und dann hat man auf dem Handy haufenweise Gigabyte, was man eigentlich niemals braucht. Und ja, das stimmt, die nehme ich schon. Obwohl ich jetzt so eher so ein bisschen Gegner von der Handy-Navigation bin oder von der Handynutzung am Rad. Einfach aus dem Grund mit dem, also ich müsste meins jetzt immer halt auf Display-Helligkeit auf Maximum stellen und mich das jetzt gut, also auf einer längeren Reise, man hat die Powerbank mit und du lädst es über eine Dynamo-Bank, ne? Also über so ein Dynamo Lader, USB-Charger oder wie die heißen, ne?
Ja.
Ah, okay, das habe ich noch nie.
Nicht immer komplett an, weil ich meine, manchmal fährt man auch stundenlang eine Straße lang, wo nichts abgeht. Das ist sinnlos. Braucht man Energie.
Also, und ich habe es jetzt nicht richtig verstanden. Was für einen USB-Charger hast du da?
Ich habe der berühmte Forumslader unter Radreisen, der sehr bekannt. Funktioniert fantastisch.
Okay, Forumslader. Weil jetzt, ich bin gerade überlegen. Ach, Buschmann Müller, das sind doch die ganz bekannten, ne?
Aber Buschmann Müller ist eine andere. Forumslader, es ist von einem Typen, der das selber entwickelt hat und betreibt. Es ist aber in den einschlägigen Foren unter Reisenden sehr berühmt, berüchtigt. Es einfach fantastische Leistung hat.
Okay, wie lange hält der ein Samsung Galaxy S9 jetzt ohne Powerbank? Wie lange kannst du so damit rumfahren?
Na, einen kompletten Tag. Sozusagen. Also muss natürlich ausstellen, Handy, also mobile Daten, und die Display-Helligkeit lasse ich immer auf 50%. So komme ich eigentlich eine ganze Tagestour, also so meine längsten Touren, so 12, 14 Stunden.
Boah, das hätte ich echt nicht gedacht. Das ist ja echt super.
Ich habe auch vorher ein anderes Handy gehabt. Das ist mir in Montenegro gestorben. Da hat es nicht so lange gehalten. Das ist jetzt beim Samsung hier, funktioniert das erstaunlich gut, muss ich sagen.
Und von der Bedienung, du lässt dann die ganze Tour das Display an, dass du jetzt nicht immer das Ding entriegeln musst?
Ich lasse nicht immer das Handy komplett an, das Display. Ich habe ja gesagt, dass ich mir so Custom-Teile auch selber entworfen habe. Ich habe so eine spezielle Handyhalterung vorne am Fahrrad, ein Cockpit, das quasi Handy, habe ich noch einen GoPro-Mount dabei und die Lampe hält. Das kann man sich übrigens alles auf meinem Blog anschauen. Ich habe dazu einen detaillierten Artikel verfasst zu diesen ganzen Gadgets und Gegenständen.
Ja, das haue ich dann auch noch in die Shownotes rein.
Ja, gerne, schön. Da kann man das alles sehen. Das funktioniert fantastisch. Ich kann mein Handy einfach quasi mit per Fingerabdruck entriegeln. Das ist ein Klick, kein Thema.
Wirklich, hätte ich echt nicht gedacht. Also überrascht mich.
Das sind einige der Punkte, die am besten funktionieren auf der Reise und wo ich froh bin. Wirklich so, eine gute Karten-App ist einfach, es ist Gold wert. Das kann ich nicht anders beschreiben.
Was mich noch interessiert, fährst du eigentlich tubeless oder nicht?
Das ist der zweite Punkt, der mich absolut fasziniert hat auf der Reise. Ich bin vorher nie tubeless gefahren und habe am Anfang, als ich das Fahrrad hatte, die Schläuche drin. Ich habe das dann mit dem Tipp eines Freundes 2 Wochen vor Reiseanfang umgerüstet.
Boah.
Ich hatte sage und schreibe eine erste Panne auf der Fahrt hierher in diese Stadt, also 6000 Kilometer danach.
Boah, das ist der Wahnsinn. Und vor allem der Mut, dass du das 2 Wochen vorher eigentlich ohne groß zu testen das gemacht hast. Respekt.
Und ich bin absolut begeistert, wie gesagt. Aber das hat natürlich auch mit der Reifenwahl zu tun. Das ist nämlich der eigentliche Grund, warum ich das gut finde. Ich habe da lange recherchiert. Nicht diese klassischen Schwalbe-Marathon-Mondialreifen, die eine Tonne wiegen, sondern ich fahre sich Specialized Sawtooth. Sind so relativ leichte Touring-Gravel-Reifen, die mich absolut überzeugen in allen, also wirklich allen Straßensituationen. Und ich fahre wirklich teilweise sehr, sehr hartes Gravel-Zeug. Das ist fantastisch. Die Reifen halten super lange, sind super pannensicher, rollen gut auf Asphalt. Ich möchte keine anderen Reifen haben, nie mehr.
Das ist ja echt cool, weil ich habe im Internet, ich bin nämlich auch am Überlegen, ob ich auf mein normales Rennrad, ich habe Tubeless Ready Felgen, ob ich das jetzt mal einfach mal probiere den Sommer. Aber da hatte ich halt im Internet auch immer so gefunden, gibt es da Leute, die dann so Videos und Bilder zeigen von verklebten Reifen und ja.
Ich glaube, das ist auch wieder sehr abhängig vom Material. Ich denke, da kann es irgendwelche Kombinationen geben, die auch nicht so optimal sind. Aber in dem Fall, ich habe DT Swiss Felgen mit den Specialized Sawtooth Reifen 1A. Wirklich ein No-Brainer. Und die Sache ist, als ich jetzt die Panne hatte, war das der Vorderreifen genau nach 6000 Kilometern. Der sieht übrigens immer noch aus, fast wie neu. Ich halte ein bisschen raus, die Dichten mit raus, hat nicht gegriffen, weil es nass war. Oh. Und da gibt es so einen Tubeless Flick Set. Das ist sieht aus wie so ein bisschen wie eine dicke Nadel mit so einem Gummipropfen, den man dann da reinrimmt. Und das hat funktioniert wie erste Sahne. Das hat kurz gepfiffen da, habe ich das Ding da reingestopft, das was überstand, ein bisschen abgeschnitten und 2 Minuten später bin ich weitergefahren und 2-mal nachgepumpt und das war's. Also,
boah, Respekt.
Das war, also ich weiß jetzt nicht, wie lange das hält. Das ist jetzt der nächste Test. Mal sehen. Aber es sieht gut aus.
Und wie oft tust du da eigentlich mal Dichtmilch reinfüllen? Wie macht man das? Weil das habe ich auch gelesen, muss man ja mal alle, weiß ich nicht, 500.000.
Ja, das sollte man alle Monate mal machen.
Alle also 2 Monate?
1.000 Kilometer, jetzt weiß ich. Ich habe es einmal gemacht jetzt und es hat, also keine Ahnung, ich kann es ja nicht wirklich sagen, ob es funktioniert oder nicht. Bei dem Fall, wo jetzt hier der Reifen war, hat es nicht funktioniert, aber das lag, glaube ich, eher daran, dass es halt einfach komplett nass war alles. Greift die Dichtmilch nicht so gut.
Also wieder ultimativer Tipp, die Specialist-Reifen.
Ja, auf jeden Fall.
Danke fürs Zuhören. Im zweiten Teil sprechen wir weiter über Trainingsvorbereitung. Außerdem haut Philipp uns Tipps und Tricks raus, was du unterwegs auf einer Bikepacking-Tour alles beachten musst. Also bis dahin, ciao!